ARD Sounds.
Stefan Kyrileis hat einen Lieblingszug. Der Zug fährt durch Rheinland-Pfalz und hört auf den Namen Südwestexpress. Freunde dürfen auch Süwex zu ihm sagen.
Dieser Süwex, der ist halt innen so gut ausgerichtet, dass ich schon erlebt habe, dass Leute aus anderen Bundesländern da reingekommen sind und haben gesagt, wo ist denn hier die zweite Klasse? Und dann, als ich denen dann gesagt habe, ja, hier ist die zweite Klasse, und dann haben die gesagt, boah, aber der Zug muss ganz neu sein, weil der so toll aussieht. Und dann sage ich, nee, der Zug ist schon 10 Jahre. Und dann haben die gesagt, also bei uns in Köln, da sieht das alles ganz anders aus.
Ganz früher waren die Fahrgäste mit Holzklasse zufrieden. Später mussten Kunstledersitze ausreichen. Heute darf es schon ein bisschen mehr sein, was Design und Komfort angeht. Und deshalb werfen wir heute mal einen Blick durch die Designerbrille in die Züge. Wie sollen die aussehen, damit die Fahrgäste sich wohlfühlen, damit sie gern mitfahren, damit sie immer wieder einsteigen? Darüber unterhalte ich mich mit Stefan Kyrileis in dieser Folge des MDR Thüringen Podcasts Abenteuer Eisenbahn. Mein Name ist Markus Wetterauer, herzlich willkommen zu dieser Designer-Ausgabe. Der Süwex ist außen fliederweiß, vorne sind rote Dreiecke drauf, innen fallen die großen Tische mit dunkelbrauner Holzmaserung auf und die Sitze mit ihren breiten Rückenlehnen und dem dunklen Stoffbezug. Für einen Regionalzug ziemlich gediegen.
Besonders fasziniert hat mich der Süwex. Das Land Rheinland-Pfalz hat da sich sehr viele Gedanken gemacht, weil Regionalbahnen sind ja jetzt Ländersache, der Regionalverkehr, und die Länder sind die Besteller und haben dadurch auch Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Viele Länder, die haben diesen Einfluss lange nicht geltend gemacht, sondern haben gesagt, Hauptsache billig. Und das Verkehrsunternehmen bestimmt alles, wie die Wagen aussehen. Und in Rheinland-Pfalz und in anderen Bundesländern hat man dann angefangen, da mehr Wert auf die Inneneinrichtung zu legen und dann bei den Ausschreibungen Vorgaben zu machen, die dann auch so weit gingen, dass man sagt, nicht nur wie die Sitze geformt sind, sondern auch, was die Sitzpolster sind und wie die farbliche Gestaltung ist. Außen und innen, und dadurch sind dann Züge entstanden, die vom Komfort besser sind und auch vom Aussehen und das Image der Bahn auch verbessern.
Stefan Kyrileis kennt sich aus mit Zugdesign. Der 59-Jährige arbeitet als Verkehrsplaner in einem privaten Planungsbüro, das auf öffentlichen Regionalverkehr spezialisiert ist. Kyrileis ist schon seit seiner frühesten Kindheit eisenbahninfiziert. Mit 3 bekam er seine erste Modellbahn und schon bevor er in die Schule kam, hat er seine Oma allein mit dem Zug besucht. Die wohnte immerhin 100 Kilometer weg von seinen Eltern. Bis heute ist er der Eisenbahn als Fahrgast treu geblieben und freut sich über schöne Züge.
Ich denke auch, dass die Wertschätzung mit dem Design steigt und auch dadurch der Vandalismus sinkt, sind ja viele Sachen gemacht worden, weil zum Beispiel, dass die Sitzpolster dünner geworden sind und so, weil man gesagt hat, ja, die Sitze werden aufgeschlitzt oder die Leute machen da ihre Füße drauf. Nur je spartanischer das wird, desto mehr wird dann weiterhin vermüllt und verschmutzt. Und wenn das ein bisschen wertiger aussieht, dann wächst auch der Respekt für die Sachen, weil es ist ja auch so, dass jetzt niemand irgendwo Autos kaputt macht oder ziemlich selten.
Also durchaus etwas mehr Geld ins Design und die Ausstattung von Zügen stecken. Das macht sich langfristig bezahlt. Möglicher Vandalismus als Grund spricht nicht dagegen.
Aus meiner Sicht ist das kein Argument und man kann ja nicht quasi, nur weil es ein paar Idioten gibt, dass alle leiden müssen.
Seit es Züge gibt, hat sich die Inneneinrichtung immer wieder verändert. Ganz offensichtlich gab es in der Anfangszeit der Eisenbahn 4 Klassen, so sind es heute nur noch 2. Und manche Regionalzüge fahren nur mit einer einzigen Klasse durchs Land.
Die erste Klasse, die war halt total super luxuriös mit Spitzendeckchen. Und die zweite Klasse war dann auch immer noch gepolstert. Und die dritte Klasse, die hatte ja dann Holzbänke gehabt. Und in der vierten Klasse, da gab es dann meistens dann überhaupt keine Bänke mehr oder halt nur irgendwelche Bretter. Aber schon in den 30er Jahren hat man angefangen, die Holzklasse zu polstern, einerseits als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Industrie, die ja wegen der Wirtschaftskrise da niederlag, aber auch andererseits, weil die Nazis dem Volk etwas zugute tun wollten. 1956 hat man die erste Wagenklasse abgeschafft, weil die halt zu luxuriös waren, zu aufwendig und man auch alles ein bisschen vereinheitlichen wollte, und deshalb hat dann die Internationale Eisenbahnvereinigung UIC veranlasst, dass die erste Wagenklasse abgeschafft worden ist. Und dadurch ist dann die zweite Wagenklasse die erste geworden und die dritte Klasse ist die zweite geworden. Und daher sind halt insbesondere in Nahverkehrswagen die zweite Klasse ziemlich spartanisch gewesen. Und insofern ist man im Nahverkehr lange Zeit quasi mit drittklassigem Komfort gefahren und dann erst mit der Regionalisierung der Eisenbahn 1995, wo man dann angefangen hat, diese klassischen Kunstlederbezüge durch Stoff zu verbessern und dann heute in den Zügen das ja auch alles etwas komfortabler und wieder mehr zweite Klasse Niveau ist, als das dann früher war.
Das heißt, seit der Regionalisierung im Nahverkehr in den 1990er Jahren fahren nicht nur mehr Züge, sie sind auch komfortabler geworden.
Ja, auf jeden Fall, weil ja dann auch die Länder die Bestellfunktion hatten und sagen konnten, wie sie es haben wollten und da Einfluss nehmen konnten. Und vorher haben ja dann die Bahnen selber bestimmt, wie das aussieht und was sie für Komfort bieten.
Geändert hat sich auch, wie die Waggons innen aufgeteilt sind. Früher gab es in Fernzügen vor allem Abteile mit 6 oder 8 Sitzen, durch Türen abgetrennt von einem seitlichen Gang. Erst nach und nach schwappte aus den USA das Konzept der Großraumwagen nach Europa, mit 2 Sitzreihen rechts und links vom Mittelgang.
Früher das Konzept des Interregios zum Beispiel, da hat man ja auch so einen Kompromiss gemacht, dass man Abteile gehabt hat und ein bisschen offene Sitzlandschaften und dadurch, dass für Familien mit Kindern oder auch für Gruppen, dass die dann so ein bisschen separat gesessen haben, dass jeder sich quasi seinen Platz suchen konnte, wie er ihn gerne hätte. Und heutzutage gibt es ja dann zwar in den ICEs noch Kleinkindabteile, aber wenn man jetzt mit größeren Kindern unterwegs ist, muss man dann doch im Großraum sein. Und man merkt ja oft, dass es ziemlich nervig sein kann, wenn zum Beispiel irgendwelche Gruppen im Großraum sind, seien es jetzt Junggesellenabschiede, aber auch irgendwelche Seniorengruppen oder Schulklassen. Die sind ja dann so dominant, dass die anderen Reisenden, dass die da nicht so amüsiert sind von. Und das ist halt beim Abteilwagen, da ist ja alles ein bisschen gedämpft, dass da nicht wenige Leute quasi alle terrorisieren können.
Da wäre es schon für beide Seiten besser, wenn die Reisegruppe oder die Familie mit Kindern in einem Teil des Waggons für sich wäre.
Die Interessen, die sind halt ganz unterschiedlich. Die Gründe, weshalb man reist, die einen reisen alleine, die anderen als Pärchen oder als Gruppe. Deswegen sollte die Inneneinrichtung auch, dass man da ein bisschen differenziert und dadurch für verschiedene Leute ein Angebot schaffen kann, wo sie sich wohlfühlen.
Für Stefan Kyrieleis gilt das nicht nur im Fernverkehr, im ICE. Er sagt vielmehr, nein, das ist auch beim Nahverkehr wichtig, wo die Leute vielleicht nicht 5 Stunden im Zug sitzen, sondern nur eine halbe oder dreiviertel Stunde.
Heutzutage ist ja der Nahverkehr auch Zubringer zum Fernverkehr. Das Fernverkehrsnetz ist ja eingeschrumpft, dass ja viele Städte auch keine Intercity- oder ICE-Verbindungen mehr haben und der Nahverkehr immer mehr auch für längere Strecken oder als Zubringer für den Fernverkehr genutzt wird. Auch die Leute im Nahverkehr auch mit großen Koffern unterwegs sind und auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und insofern sollte es auch im Nahverkehr, sehe ich da eine Differenzierung der Inneneinrichtungen als sinnvoll an.
Darf es ein bisschen mehr sein? Bequemere Sitze im Zug, breitere Fenster, schönere Farben im Wagen, angenehmeres Licht und genügend Platz fürs Fahrrad oder den Kinderwagen? Wie sollten Züge designt sein, damit die Leute gern mitfahren? Damit sie sich wohlfühlen. Darum geht's bei dieser Ausgabe von Abenteuer Eisenbahn, dem Podcast von MDR Thüringen. Zu hören in der App ARD Sounds. Außerdem erfahren Sie in dieser Folge endlich, warum so viele Leute im Zug ihren Rucksack oder ihre Tasche auf den Sitz neben sich stellen. Fahrgast ist nicht gleich Fahrgast. Der eine will nur möglichst schnell irgendwo hin und nimmt deshalb den Zug. Der nächste macht eine längere Reise und hat einen riesen Koffer dabei. Der dritte nimmt vielleicht sein Rad mit in den Zug. Passagiere unterscheiden sich.
Einerseits natürlich von ihren Bedürfnissen, wenn sie Gepäck oder einen Rollstuhl dabei haben, aber andererseits natürlich auch, ob sie jetzt mehr Ruhe haben wollen oder ob sie selber laut sind und telefonieren wollen oder ob man Kinder dabei hat, die man irgendwie beschäftigen muss und wo vielleicht auch ein Tisch ganz gut ist, damit die dann irgendwie was spielen können. Jemand anders, der halt dann mit dem Laptop arbeiten will und das ganze Spektrum fährt ja quasi jede Altersgruppe mit der Bahn und insofern muss man auch auf die Bedürfnisse Rücksicht nehmen, aber nicht nur auf die funktionalen Bedürfnisse, dass halt so und so viele Rollstuhlplätze da sind und Kinderwagenfläche und Fahrradabstellfläche, sondern man muss auch auf die Wohlfühlbedürfnisse Rücksicht nehmen. Und das ist zum Beispiel, dass die Leute aus dem Fenster gucken wollen. Und es gibt ja immer noch Züge und im ICE habe ich es auch schon öfters erlebt, dass ich dann Fensterplatz reserviert hatte und dann war da der Platz an der Wand aber da war kein Fenster in der Wand.
Und schließlich möchte niemand im Zug eine Beleuchtung haben, die an eine Arztpraxis oder eine Behörde erinnert mit ihrem kalten, weißen Licht. Und die Farben im Zug sollten bitteschön auch angenehm sein, fordert Vielfahrer Stefan Kyrileis.
Mir kommt oft vor, in so Zügen mit den grauen Wänden und den blauen Sitzen, da kommt es mir so vor, wirklich wie in so ein Büro oder wie im Notarztwagen, dass das alles nur total funktional ist. Aber man ist ja in dem Zug, auch im Regionalverkehr ist man ja eine Stunde, kann man ja auch schon da locker drin sitzen. Und wenn man jetzt jeden Tag fährt, da kommen ja ziemlich viele Stunden zusammen. Und da sollte es schon so sein, dass es dann auch eine angenehme Atmosphäre ist. Und ich sage mir immer, wenn ich zum Beispiel manchmal Sitzpolster sehe, ob die Verantwortlichen sich auch zu Hause dann ihr Sofa so polstern würden. Man kann sich natürlich über Geschmäcker streiten, aber dass man dann auch zu Hause irgendwie diese Farben auswählen würde. Insofern sollte man das Design und die Materialwahl, der Zug hat ja eine Lebensdauer von ungefähr 35 Jahren. Insofern sollte man dann das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern da auch verschiedene Leute befragen und dass man dann nicht nur die Wahl der Ebene der Manager, dass die, sondern dass auch dann verschiedene Altersgruppen beurteilen, wie das aussieht und wie sie das empfinden, weil das halt Investitionen sind, die viel Geld kosten und das sollte dann auch gut angelegt werden.
Dann schauen wir uns doch diese verschiedenen Bedürfnisse der Fahrgäste mal ein bisschen genauer an. Die Farben im Zug, das Licht in den Waggons, der Platz für Gepäck und die Sitze. Autositze sind in den vergangenen Jahrzehnten immer komfortabler geworden. Der Golf der 70er Jahre ist einiges kleiner und enger als die heutigen Baureihen. Kann man das bei der Eisenbahn auch sagen? Sind die Sitze breiter und größer und bequemer geworden?
Ja, umgekehrt, weil es waren ja früher drei Sitze im Abteil in einer Reihe und heutzutage müssen dann vier Sitze in einer Reihe sein und dadurch sind die Sitze oft ziemlich schmal und die Leute sind umgekehrt aber wieder breiter geworden und auch größer geworden. Wenn man sich die Leute anguckt heutzutage, bei den Männern 26% sind bis 1,80 Meter. Und 24% sind über 1,80 Meter und 12% sind immerhin noch über 1,85. Ich bin 1,90 und merke oft, dass ich dann mit den Knien anstoße und dass ich da in die Sitze eigentlich gar nicht richtig reinpasse, weil die immer noch für irgendwelche Idealmaße von den 60er Jahren oder sowas gebaut worden sind. Das, denke ich auch, ist ein Grund, weshalb sich oft Leute, wenn die dann sitzen, ihren Rucksack auf die Nebenbank legen, weil sie dann keine Lust haben, dass nebendran jemand sitzt, dass man quasi dann so einen engen Körperkontakt hat. Und das war ja früher, wo die Abteile waren und die Sitze breiter waren und man noch breite Armlehnen dazwischen hatte. Da hat man halt ein bisschen Distanz gehabt. Und insofern denke ich, dass man, wenn man die Sitze ein bisschen mehr Abstand macht und ein bisschen Platz schafft, dass man dann letzten Endes, auch wenn man eigentlich weniger Sitze hat, aber mehr Sitzgelegenheiten hat, weil dann die Leute dann sich nicht so zubauen und verbarrikadieren. Und das ist natürlich die andere Frage auch wieder, wohin mit dem Gepäck, dass in Regionalzügen das kaum vorgesehen ist. Die heutigen Koffer sind ja auch größer als früher. Heute hat man die Rollenkoffer, die so schwer sind, dass man die auch oft gar nicht mehr ins Gepäcknetz, selbst wenn eins da ist, die dann hochhieven könnte. Und dann so Zugbegleiter die liebe Not haben, zu sagen, die Leute sollen die Durchgänge freilassen aus Sicherheitsgründen und gegebenenfalls ihre Koffer unter den Sitz machen. Da haben die ja Angst, dass der Lack verkratzt von den Koffern. Das ist noch eine große Aufgabe für Designer und Produktgestalter von Zügen, wie man mit dem Gepäck umgeht.
Also lieber breitere Sitze, damit sich die Fahrgäste nicht so auf der Pelle hocken und für den Sicherheitsabstand den Sitz neben sich mit Rucksack oder Tasche blockieren. Sonst hilft nur kleiner machen, damit die Knie nicht überall anstoßen. Denn einen irgendwo geregelten Mindestabstand zwischen zwei Sitzen gibt es nicht.
Da gibt es so eine Richtlinie für die Sitzplätze für die mobilitätseingeschränkten Leute. Es gibt ja so eine europäische Bahnrichtlinie für die Barrierefreiheit. Wenn in der S-Bahn dann die Plätze ausgewiesen sind für die mobilitätseingeschränkten und Schwangeren, auf den Plätzen, da ist der Beinabstand ganz gut. Da ist dann halt so ungefähr 60 Zentimeter, dass man sich dann auch als großer Mensch nicht ins Gehege kommt. Aber auf den normalen Vis-à-vis-Plätzen, da wird es dann immer knapp mit der Beinfreiheit und da bin ich dann immer froh, auch wenn ich dagegen bin, dass die Leute ihre Rucksäcke auf den Sitz tun, aber wenn sie dann mir gegenüber das auf den Sitz tun, dann bin ich immer ganz froh darüber.
Da tut sich jedenfalls ein Konflikt auf. Alles, was angenehm wäre für die Fahrt, braucht Platz. Ein bisschen mehr Abstand zum Sitz gegenüber, ein bisschen breitere Sitze, mehr Plätze für Kinderwagen oder für Fahrräder. Das führt dummerweise dazu, dass in einem Waggon oder in einem Zug weniger Sitzplätze untergebracht werden können. Einerseits sollen möglichst viele Fahrgäste im Zug sitzen können, andererseits aber auch möglichst bequem. Stefan Kyrileis sagt, dass dieser Widerspruch aufgelöst werden kann.
Dass man die Züge halt entsprechend lang macht oder auch mit Doppelstockwagen kann man ja auch die Kapazität erhöhen. Es gibt ja auch mit dem RRX zum Beispiel, der im Rhein-Ruhr-Gebiet fährt, Züge, die halt eine Kombination sind, wo ein paar Wagen Doppelstock sind und die Endwagen sind nicht Doppelstock. Und dass man halt dann Platz schafft in den Fahrzeugen, anstatt da überall Sitze reinzuknallen. Es gibt ja auch den Fall, dass in den Ausschreibungen steht, so und so viele Sitze sollen rein. Und dann wird dann jeder freie Raum noch mit Klappsitzen vollgestopft, dass die Leute dann teilweise direkt vor der Toilettentür dann noch Sitzplätze haben, wo man da sitzen soll.
Also lieber ein paar Sitze weniger, damit der Zug ein bisschen luftiger wird und die vorhandenen Sitze so einbauen, dass sie nicht leer bleiben.
Es gibt ja oft, dass wo die Fahrradabteile sind, dass dann immer noch Klappsitze sind. Und wenn es dann voll ist, dann ist halt der Konflikt da, dass die einen Leute wollen da sitzen, die anderen wollen ihre Fahrräder abstellen. Und solche Konflikte sollte man von vornherein gar nicht entstehen lassen, dass man nicht Klappsitze hinmacht, die dann nicht benutzt werden können.
Dann wäre da noch die Frage des Gepäcks. Klar, Pendler haben meist nicht so viel dabei, aber mancher Fahrgast war einkaufen und fährt mit gefüllter Tasche zurück oder hat einen größeren Rucksack dabei. Und auch im Regionalzug sitzen regelmäßig Reisende mit riesigem Rollkoffer. Dagegen sind die Gepäckablagen oft winzig klein oder fehlen über manchen Sitzen gleich ganz.
Da müssten noch neue Möglichkeiten geschaffen werden. Einmal gibt es ja manchmal Züge, wo man die Koffer zwischen die Sitze stellen kann, weil da ist ja immer so ein Freiraum durch die Lehnen. Und wenn man das so gestaltet, dass man da Koffer reinstellen kann, ist das gut. Aber man muss auch Kofferrecks einbauen, insbesondere wenn man die Züge zum Beispiel einsetzt auf Strecken, die zu Flughäfen führen. Das war ja früher, dass dann die S-Bahn zum Flughafen München, dass da extra Züge eingesetzt waren, die ein bisschen anders eingerichtet waren. Wenn man dann heutzutage Pseudo-Kofferablagen wie im Doppelstockwagen oben im ersten Stock, wo dann quasi nur ein kleines Aktenköfferchen hinpasst, dann kann man es auch gleich lassen. Insofern müsste man dann auch sich an die heutige Zeit anpassen und da neue Lösungen finden. Und wenn man sich auf den Messen anguckt, Züge aus anderen Ländern, dass es da schon Lösungen gibt. Man muss sich dem Problem halt auf der Bestellerseite bewusst sein.
Das heißt also, die Länder, die den Nahverkehr bestellen oder im Auftrag geben und dafür bezahlen, die müssten dann vorschreiben, ein bestimmter Zug auf einer bestimmten Strecke sollte so und so viel Gepäckstauraum oder Ablagemöglichkeiten haben.
Das ist ja auch, dass heutzutage die Gepäckablagen immer längs zum Zug sind und früher waren die ja zum Beispiel quer, dass man dann, wenn man vor der Bank stand, dann das hochhieven konnte. Und so muss man ja auch noch aufpassen, wenn man es hochhieft, dass man dann nicht irgendwelche anderen Leute, die da drunter sitzen, gefährdet.
Apropos längs und quer. Wer sagt denn eigentlich, dass Sitze immer nur hintereinander angeordnet sein müssen? Wieso nicht mal was Neues ausprobieren, statt Reih und Glied, also kreuz und quer?
Von der Deutschen Bahn gibt es ja so ein Ideenlabor, die auch einen Ideenzug haben, wo sie Sachen ausprobieren. Da haben sie auch so ein Labor in Frankfurt, wo sie in Modellen sich die Sachen bauen und damit den Bestellern Anregungen geben wollen, wie ein Zug der Zukunft aussehen kann. Zum Beispiel auch, dass es Sitzlandschaften gibt oder eine Idee, dass man flexible Bestuhlung hat, dass je nachdem, ob in der Hauptverkehrszeit oder in der Nebenverkehrszeit, dass man da die Bestuhlung umstellen kann, aber das ist technisch alles ziemlich aufwendig. Der Ideenzug auf der Taunusstrecke zwischen Frankfurt und Limburg, da ist auch ein Ideenwagen und da hat man halt Arbeitsbereiche reingemacht, kleine Tische, wo man dann im Stehen arbeiten kann und sein Laptop rauftun kann oder auch ein bisschen kommunikativ sein kann. Da wird halt getestet, wie sich die Sachen in der Praxis bewähren oder in Bayern, auf der Südostbayernbahn, da wird getestet, verschiedene Bestuhlungen, da gibt es zum Beispiel Stühle. Bei der Lehne haben die dann kein richtiges Polster, sondern eher so ein Mesh, so ein durchlässiges Gewebe, so etwas ähnlich wie ein Liegestuhl, dann eine luftige Bestuhlung hat. Im Ideenlabor, da haben die halt auch ja, Sitzlandschaften, dass man zum Beispiel als Gruppe ein bisschen geselliger sitzen kann. So wie es ja auch in Mitteldeutschland bei der Abellio sind ja auch in den Endwagen solche Lounges, wo man dann wie auf einem langen Sofa sitzen kann. Da bin ich auch schon mit Gruppen gefahren und fand das eigentlich ganz angenehm.
Schön und gut, aber nicht immer verreist man als Gruppe. Und wenn auf so einem Lounge-Sofa im Zug schon vier wildfremde Leute sitzen, setzt man sich da so mir nix, dir nix dazu?
Also ich denke, das ist auch ein bisschen Gewöhnungssache, dass wenn so ein Angebot da ist, dass vielleicht am Anfang die Leute etwas verschreckt sind oder sich halt nur Schulklassen oder Gruppen hinsetzen, aber dann nach und nach vielleicht Leute, die ganz gerne mal mit anderen Leuten ins Gespräch kommen würden, sich dann da gerade einen Sitz suchen, und wer jetzt für sich alleine sein will, der wird sich dann im Zug andere Plätze suchen.
Wer länger im Zug sitzt, hat gern einen Tisch vor sich. Schwuppdiwupp ist Platz da für einen tragbaren Rechner, für den Kaffeebecher, die Lieblingszeitschrift oder das gute alte Buch. E-Book-Reader geht natürlich auch. Im norddeutschen Regionalzug Metronom laden Tische mit Mensch ärgere dich nicht Spielfeld zum Würfeln ein. Und in der Leipziger S-Bahn können Eltern mal Pause machen, wenn die lieben Kleinen ein Wimmelbild auf dem Tisch entdecken. Es gibt viele Möglichkeiten, Züge schicker und attraktiver zu machen. Wir stellen heute einige Designideen vor. Im Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Einmal im Monat, am letzten Sonntag, gibt's eine neue Folge, zu hören bei ARD Sounds. Haben Sie auch einen Lieblingszug? Schreiben Sie mir, welcher das ist und warum. Ich freue mich auf Ihre Mails an abenteuer-eisenbahn@mdr.de. Fühlen Sie sich wohl, wenn Sie in einen Zug einsteigen? Bis in die 1980er Jahre konnten sie sich diese Frage gar nicht stellen, weil alle Züge ähnlich designt waren. Es gab Kunstledersitze und da hat man sich eben draufgesetzt, ist mitgefahren und dann ist man wieder gegangen. Heute wird auch ein bisschen experimentiert mit verschiedenen Farben im Innenraum. Die Polster sind unterschiedlich gestaltet, die Sitzlehnen sind unterschiedlich hoch, die haben verschiedene Materialien. Warum das wichtig ist, weiß Stefan Kyrileis, Vielbahnfahrer und Verkehrsplaner mit einem Auge fürs Design.
Wenn man in einen Zug reinkommt, dann sieht man ja schon, wie sind die Farben, wie ist das Licht. Es gibt ja aus der Psychologie, dass bestimmte Farben einen beruhigen und andere Farben einen eher aggressiv machen. Und es ist ja gerade bei Bussen und Straßenbahnen und auch in Zügen in den 80er Jahren insbesondere gewesen, dass man da Angst hatte, dass die Leute irgendwie mit Stiften auf die Sitze malen und um dem vorzubeugen, das Graffiti schon auf die Sitzmuster draufgedruckt hat und da möglichst unruhige Muster drauf hatte, dass die Leute da nichts draufschmieren oder dass man den Schmutz nicht so sieht. Diese Muster, die sehen aber ziemlich unruhig aus und irgendwie machen die keinen wertigen Eindruck. Man sieht es ja auch beim Autos, dass die Autos heutzutage in silbern oder in grau oder in irgendwelchen edlen Farben sind und die Sitzpolster ja auch in bestimmten Farben sind, weil das die Leute als wertig empfinden. Das ist natürlich im Zug, ist es auch so, dass man ja oft nur anhand des Sitzpolsters sagt, dass man in der ersten Klasse ist, weil da oft braun und solche Farben sind und dass alleine durch die Farbe ein wertiger Eindruck entsteht. Und halt auch die Atmosphäre entweder ruhig und beruhigend ist oder dass es einen kalt vorkommt oder dass es einen vorkommt, als ob der Fahrgast gleich als Sau gesehen wird, weil man schon den Sitz vor Verschmutzung mit einem Muster retten will.
Stefan Kyrileis ist fest davon überzeugt. Das spielt eine Rolle. Die Fahrgäste wollen nämlich nicht nur von A nach B und einen pünktlichen Zug haben und alles andere wäre ihnen egal.
Vielleicht merken sie es nicht bewusst, aber im Unterbewusstsein denke ich schon, dass das eine Rolle spielt, weil das ja die Farbpsychologie hat das ja auch wissenschaftlich festgestellt, dass die Leute in unterschiedlichen Umgebungen und unterschiedlichen Farben unterschiedlich reagieren. Dass man ans Ziel kommt, ist natürlich das primäre Ziel, aber wenn man dann während der Fahrt irgendwie sagt, oh, das ist aber hier schön und ich fühle mich hier wohl, dann ist es natürlich besser.
Nun ist das aber auch ein Stück weit Geschmackssache. Dem einen gefallen vielleicht helle, fröhliche Farben, die andere mag es lieber etwas dezenter und ein dritter gediegen dunkel.
Wenn im Zügen quasi alle Altersgruppen und alle gesellschaftlichen Schichten fahren und da kann man nicht es allen recht machen und gerade wenn man versucht, es allen recht zu machen, dann kommt dann vielleicht eine Lösung raus, die für niemanden passt. Ich merke es halt an mir, wie ich mich in bestimmten Zügen wohlfühle. Zum Beispiel finde ich das sehr schön, dass bei den S-Bahnen im Ruhrgebiet, dass man da die Sitzpolster in verschiedenen Farben gemacht hat und da kleine Motive eingewebt hat aus dem Ruhrgebiet. Manche Leute, denen würde es vielleicht zu bunt sein oder die würden dann sagen, das sieht ja aus wie im Kindergarten. Aber ich finde Abwechslung immer ganz schön. Ich würde natürlich, dass man innerhalb eines Zuges unterschiedliche Gestaltungen hat, dass man jetzt, wenn man eine Vorliebe hat für eine bestimmte Farbe oder für ein bestimmtes Ambiente, dass man dann sich auch aussuchen kann, dass man eher ruhigere Farben hat oder gedecktere Farben und Abteile, die halt ein bisschen bunter sind und da wo dann vielleicht sich halt die Leute, denen das gefällt, dann da mehr hinsetzen und die Leute, denen es zu bunt ist, die können sich dann in Abteile setzen, wo die Farben nicht so bunt sind.
auch wenn es nicht so bunt ist im Zug. Ein paar Akzente können die Eisenbahngesellschaften schon setzen in ihren Zügen. Wie in der eigenen Wohnung zu Hause, wo man hier ein Bild an die Wand hängt oder dort eine Vase mit Blumen hinstellt. Und vor allem große Flächen gestaltet.
In den Niederlanden zum Beispiel, da sind dann diese Wände mit Folie beklebt und dann hat man dann so ein bisschen Anlehnung an Mondrian oder bunte Elemente und hat dann sogar in der Toilette die Wände, die ja auch oft ziemlich grau sind und so, und hat da Blumentöpfe, die auf einer Anrichte stehen, an die Wand geklebt oder noch ein Windrad über der Toilette hingeklebt. Ich denke, dadurch sind dann auch die Leute, wenn das jetzt nicht alles aussieht wie so eine Hygienezelle, sondern ein bisschen wohnlicher aussieht, dass die Leute dann auch in der Toilette dann irgendwie ein bisschen besser aufpassen, dass sie da nichts verschmutzen. Beim Nordhessischen Verkehrsverbund, da hat man dann die Toilettentür genommen und hat da eine Folie draufgeklebt und ein Mann, der durch zwei Klopapierrollen guckt, wie mit einem Fernglas, und dann haben sie draufgeschrieben, wo ist die Toilette? Geheimtipp, genau hier. Und damit ist dann diese Tür nicht so eine riesengroße Fläche, und witzig, dass man darauf hingewiesen, dass man von Weitem schon sieht, wo es zur Toilette geht.
Und nicht im Zug hin und her laufen und verzweifelt die Toilette suchen muss. Es gibt sogar noch mutigere Innendesigns, wo man nicht nur die großen Flächen an den Toiletten farbig gestaltet oder mit Folie beklebt, sondern die kompletten Decken.
Bei Straßenbahnen zum Beispiel hat man in Rostock angefangen und hat dann einen Himmel draufgeklebt. In Frankfurt hatte man auch mal eine U-Bahn, wo man dann quasi so den Blick in die Hochhäuser auf die Decke geklebt hat. Und in Frankreich hat man mal als Aktion, um auf die Sehenswürdigkeiten hinzuweisen, hat man dann riesige Glasfenster von Museum d'Orsay und von historischen Bauwerken, wo dann Mosaike und Glaswände waren. Und dann hat man da dadurch dem Zug den Eindruck verpasst, als ob man in einem historischen Gebäude sich befindet.
Allzu teuer sind solche Designideen nicht, sagt Fachmann Kyrileis. Und wenn man das noch ins Verhältnis zu den Gesamtkosten für einen Zug setzt, fällt es fast nicht mehr ins Gewicht. Und es hilft allemal, Leute in Züge zu locken.
Das Gesamtangebot muss natürlich stimmen, dass die Reisezeit und die Pünktlichkeit, dass die stimmt. Aber ich denke, dass es auch eine wichtige Rolle spielt, dass man, wenn man sonst im Auto da seinen Komfort hat, seinen Platz hat, und dass, wenn man dann im Zug dann auch nicht so eng gedrängt sitzt und auch das Ambiente schön ist, dass man dann eher das Auto verlässt und auch mit dem Zug fährt, weil es ja auch manche Leute sind, die jetzt sagen, das Auto ist bequemer, da ist mir auch egal, wenn ich im Stau stehe und der Zug eigentlich schneller wäre. Und insofern muss man diesen Aspekt, wenn man Leute zum Umsteigen bringen will, mit berücksichtigen.
Schick auf Schienen unterwegs. Um das Design von Zügen ging es diesmal bei Abenteuer Eisenbahn. Übrigens, Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet tragen 2026 den Titel Welthauptstadt des Designs. Was das bedeutet, hören Sie in mehreren Podcast-Folgen des Hessischen Rundfunks in der App ARD Sounds. Dort finden Sie natürlich auch alle bisherigen Folgen von Abenteuer Eisenbahn, zum Beispiel die über den Orient-Express. Und der hatte ja bekanntlich ein ziemlich nobles Design. Vielen Dank für Ihr Interesse heute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Wetterauer.